liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute zur letzten Folge unserer kleinen Serie zum Sofortmaßnahmenprogramm Klimanotstand Leipzig. Es wurden ja fast alle Parteien befragt. Als letztes noch die SPD in Person von Herrn Getu Abraham. Hallo Herr Abraham.
Ja, guten Tag.
Können Sie mal ganz kurz so beschreiben, welche Funktion Sie in der SPD haben, dass wir überhaupt wissen, mit wem wir es zu tun haben?
Also ich bin ja in der jetzigen Wahlperiode gewählt worden. Also Erfahrung habe ich noch nicht im Stadtrat und quasi ins kalte Wasser reingekommen. Und ich bin SPD-Mitglied seit 2016. Als ich dann in den Stadtrat gewählt wurde, habe ich doch überlegt, welche Funktion ich übernehmen könnte. Ich könnte alles übernehmen, denn ich kann schlecht sagen, welches Spezialgebiet ich habe eigentlich, aber ich könnte auch zu allem was sagen, als Wissenschaftler.
Also Sie können sich auch gut einarbeiten mit
dem. Ja. Ich bin selbst auch Wissenschaftler im Bereich Tiermedizin, klinische Pharmakologie und Umwelttoxikologie, das ist mein Bereich. Mhm. Und deshalb würde mich auch Umwelt natürlich sehr interessieren. Da bin ich auch im Ausschuss drin, Stadtentwicklung und Bau. Auch das natürlich in Verbindung mit Umwelt und Aspekten und soziale Politik bin ich reingekommen in diesem Ausschuss. Dann bin ich auch in dem Zuge im Verwaltungsausschuss reingekommen, aber mein Spezialgebiet oder in Anführungsstrichen eher Umweltpolitik, Stadtentwicklung, Klima und natürlich auch Nachhaltigkeit und Forschung, was mich insgesamt interessiert als Person. Und da bin ich reingelandet.
Ja. Okay, na, da sind Sie auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, weil es geht uns ja jetzt auch ums Klima, um die Umwelt und zwar dieses Sofortmaßnahmenprogramm. Um es nochmal kurz hochzuholen in Erinnerung, am 9.7. sollte das ja beschlossen werden. Der Klimanotstand war ja letzten Herbst, glaube ich, der Beschluss. Ja. Und dann zum 9.7. eben dieses Sofortmaßnahmenprogramm, was die Stadtverwaltung erstellt hat, um es dann dem Stadtrat vorzulegen, um darüber zu entscheiden. Kam wohl auch ein bisschen Corona dazwischen in die Entwicklungszeit, wie ich ja schon ein paar Mal gehört habe. Wie war denn für Sie aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der SPD der Ablauf oder der Stand auch, sag ich mal, bis zum 9.7.?
Ich kann aber ein bisschen mit der Vorgeschichte anfangen, zum Klimanotstand. Die SPD hat sich ja damals mit dem Begriff sich ja nicht zufrieden gegeben. Also Klimanotstand, die Maßnahmen ja, Klimanotstand nein. Als Tierarzt, als Pharmakologe habe ich damals auch tatsächlich eine Rede gehalten, muss ja eine ernstliche Gefährdung oder Verzug da sein. Und dann kann man ja über Notstand reden. Als Arzt ist ja, wenn Notstand da ist, ein Verzug ist da, gesundheitliche Gefährdung muss man sofort halten. Und das heißt,
würde ich gleich mal zwischenfragen, zu verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also Krebs ist eine ganz schwere Krankheit, erstmal allgemein einfach die einfache Vorstellung, also klassisch, nehmen wir Lungenkrebs, ist ja eine schwere Krankheit. Wenn da die Lunge kollabiert, ist ein Notstand. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück, wenn man jetzt sagt, okay, der Lungenkrebs hat schon Metastasen gebildet, aber es geht mir körperlich noch halbwegs gut. Würde man da schon medizinisch als von Notstand reden?
Nein. Nein. Okay. Ein Notstand ist eine akute, eine ernstliche Gefährdung. Also das ist ja ein langer Prozess, pathogenetisch, also es dauert lange, bis es entstanden ist und die Diagnose ist schon da bei Krebs. Ob sie es sofort machen oder nicht machen, ändern sie nicht. Wenn die jetzt Herzstillstand haben, das ist ein Notfall.
Also Notstand heißt, ich muss ganz schnell reagieren.
Richtig, sofort ist okay. Eine ernstliche Gefährdung. Und das heißt, im Bereich, zum Beispiel in meinem Fach Veterinärmedizin, Veterinärpharmakologie, wenn es eine ernstliche Gefährdung zum Beispiel im Tierbereich ist, können Sie alle Medikamente verwenden. Aber ansonsten, wenn es keine ernstliche Gefährdung vorhanden ist, müssen Sie nur Sachen nehmen, nur Medikamente nehmen, die für die Indikation zugelassen sind. Ansonsten ist nicht vernünftig, das zu machen. Also insofern, damals haben wir mit dem Begriff doch ein bisschen gearbeitet, habe auch tatsächlich gewirkt aus medizinischer Sicht, was ernstliche Gefährdung ist und was also Notstand bedeutet. Und habe auch Beispiele gehabt, also in Leipzig, was weiß ich, die Flüsse vor 30 Jahren waren anders als jetzt. Also es gibt schon viele Maßnahmen zuvor gewesen und wir haben tatsächlich mit dem Begriff Notstand ein bisschen nicht anfreunden können, aber ist ja beschlossen worden, 30. Wenn ich mich nicht irre, Oktober 2019. Und ja, da sage ich da, eigentlich die Stadtverwaltung hat ja zuvor schon mit Klimapolitik sich beschäftigt, hat auch die Maßnahmen auch erarbeitet und auch viele Dinge sind ja nicht gestern entstanden, das sind im Laufe der Zeit und seit vielen Jahren hat die Stadtverwaltung auch Maßnahmen erarbeitet. Und daraus hat ja die Stadtverwaltung bzw. der Senat, also Umwelt und Ordnung und Sport, hat er dieses Maßnahmenprogramm dann erarbeitet, Sofortmaßnahmenprogramm erarbeitet, ist vorgelegt worden im letzten Monat und müsste ja beschlossen werden. Und allerdings gab es sehr viele kurzfristige Änderungen von den vielen Fraktionen, die man nicht sofort tatsächlich für einen Beschluss auch irgendwie noch parat hätte, die Ideen, was die Fraktionen wollten.
Und das teilweise am 8.7. noch eingereicht.
Richtig. Und das heißt, wenn man vernünftig was machen will, muss man ja auch lesen und verstehen, was wollen sie, was kann die Stadt sich leisten oder sich nicht leisten. Also man kann auch alles nicht beschließen, was als Antrag da vorgelegt wird. Da müssen wir auch mit Personal umgehen, wir müssen auch mit Finanzen umgehen und das sind ja auch Themen, die auch allen beschäftigen, auch die Leipzigerinnen und Leipziger, die auch für die Stadt was zahlen, steuerliche, muss ja irgendwoher das Geld kommen. Also insofern muss man schon vernünftig das, glaube ich, in einem zeitlichen Rahmen beschließen. Genau, also deshalb müsste man verschieben. Das war der Hintergrund.
Michael Neuhaus von den Linken hat mir gestern erzählt, dass die das dort so machen, da gibt es dann halt eben Umweltpolitiker zum Beispiel und die arbeiten sich ein, also nicht die ganze Fraktion arbeitet sich ein, sondern nur der Umweltpolitiker und die Umweltthemen und gibt dann Empfehlungen an die eigene Fraktion. Das läuft bei Ihnen ähnlich?
Oder? Das ist so ähnlich. Wir sind auch zu zweit in dem Ausschuss und wir selbst zu zweit beraten wir uns oder mit den anderen Fraktionen, wenn die Themen gemeinsam uns zusagen, besprechen wir und teilweise haben auch gemeinsam Änderungsanträgen oder Antrag auch gestellt und das passiert auch einigermaßen oder häufig sogar. Und das heißt, wir empfehlen auch der Fraktion und unser Votum, was wir da für gut und vernünftig empfinden und das wird auch so.
Und die Parteifreunde halten sich dann auch dran? Oder?
Ja, ja, in der Regel schon. Ja,
kann es sicher mal eine Ausnahme geben.
Ja, aber das besprechen wir vorher und gibt es ja natürlich Diskurse auch zum Thema, ich finde das so gut und so weiter. Also zu den fachpolitischen Personen, also ich würde nicht ganz behaupten, dass ich ein Fachpolitiker bin, ich bin Amateur, sagen wir mal so. Ich bin zwar wissenschaftlich, ich verstehe die Sachen, aber ich bin per se nicht der Umweltexperte in dem Bereich. Ich kann es mitwirken, ich habe allgemeines Verständnis zum Thema und Sie müssen ja auch einsehen, man ist ja dort ehrenamtlich tätig und das heißt, Sie können auch nur limitiert Zeit aufwenden, um die Sachen wirklich für die Sachen was Überblick zu verschaffen und das auch vernünftig rüberzubringen. Also insofern, ich beschäftige mich mit dem Thema mehr als die anderen, aber ich würde nicht behaupten, dass ich hier Experte bin, mal nüchtern betrachtet.
Also Sie sind ja auch, wie Sie gesagt haben, erst in die Politik jetzt reingerutscht und vom Fachbereich haben Sie schon Umweltbezüge, Psychologie und so weiter, aber klar, sind jetzt kein professioneller Umweltpolitiker. Ja. So.
Aber das muss man. Aber den politischen Rahmen hat man schon und gibt man natürlich auch vor. Muss man natürlich auch abwägen, was kann die Stadt nicht, was kann die Politik und was kann die Politik nicht. Und muss man einen Bezug herstellen zu Finanzen und zu der Verwaltung und auch Kapazitäten, was wir insgesamt haben.
Wenn Sie sowas prüfen, wie ist denn da so Ihre Blickrichtung? Also ich mache es jetzt mal sehr verkürzt, man kann ja so in zwei Richtungen gehen, nach den Hindernissen schauen oder nach den Möglichkeiten schauen. Wie gesagt, das ist sehr vereinfacht gesagt, aber wo würden Sie sich da so sehen? Prüfen Sie eher, wo sind die Stolperfallen oder schauen Sie eher, wo sind die Möglichkeiten, auch mal geschickt durchzukommen oder?
Naja, man muss ein bisschen pragmatisch sehen. Also die Hindernisse sehen Sie ja nur, wenn Sie dann davor stehen manchmal. Also nicht zuvor. Aber die Lösungen vorher, wie kann man das hinbekommen? Das ist, wie ich zu Anfang gesagt habe, ich muss ja immer Hypothese stellen und wie kann man das prüfen und so. Als Wissenschaftler habe ich ganz andere Herangehensweise. Was kann geleistet werden und die Hindernisse sehen Sie in der Regel, wenn Sie davor stehen meistens. Und ich sehe tatsächlich eher ein lösungsorientiertes Vorgehen als irgendwie. Mit einem Blick muss jetzt passieren, das ist ein bisschen manchmal schwierig, das umzusetzen. Mhm. Also insofern
muss man den Weg finden. Geht halt auch nicht immer, also gerade in der Politik. Naja, am 9.7. stand dann eben so ein Sofortmaßnahmenprogramm bereit zum Abschluss, also Beschluss. Wie waren Sie denn als Partei oder auch Sie persönlich erstmal mit diesem Vorschlag am 9.7. zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden, weil vor allem die Stadt hat ja innerhalb kürzester Zeit tatsächlich das Paket erarbeitet, hat uns ja binnen kürzester Zeit uns zur Verfügung gestellt. Also beschlossen im Oktober 2019, Klimanotstand ausgerufen. Dann, nicht mal ein Jahr her, haben wir sofort Maßnahmenprogramm erstellt bekommen und muss ich tatsächlich der Stadtverwaltung danken, also für diese Leistung. Und ich war sehr zufrieden, also insgesamt auch meine Fraktion zufrieden, also für diese Ausarbeitung und ja.
Also Sie hätten am 9.7. einfach so zugestimmt zu dem Paket?
Zu dem Paket hätten wir zugestimmt, wenn es nicht umfangreiche Änderungen zu den einzelnen Maßnahmen gegeben hätten.
Genau, dann kamen diese Änderungen, dann hat sich ja verschoben auf den 15.7. Was ist denn so zwischen dem 9. und 15.7. so passiert?
Also da haben wir sehr viel ausgetauscht, also in der Fraktion und auch mit anderen Fraktionen, was ist vernünftig für die Stadt, was ist vielleicht jetzt als Sofortmaßnahme nicht vernünftig. Also wir reden ja von Sofortmaßnahmen, nicht was in 4 Jahren passiert. Also manchmal waren ja auch die Änderungsanträge, das ist 2025 oder so zu machen, reden wir von sofort ernstlich. Oder wir machen in 5 Jahren. Das war das Problem. Da muss man schon abwägen. Also
das war Maßnahmen und Sofortmaßnahmen.
Richtig. Und auch wichtig war das auch teilweise in den Änderungsanträgen, die ich gesehen habe und verstanden habe, sie können gar nicht finanziell stemmen. Also die Stadt hat ja trotz jetzt Corona-Probleme und auch finanzielle wahrscheinlich Probleme im Haushalt, Stadthaushalt, wird es kommen, denke ich mal, demnächst. Wir sehen noch nicht so ganz, aber wird schon kommen. Hat ja schon viel Geld hier zur Verfügung gestellt oder wird auch zur Verfügung stellen müssen. Und wenn wir irgendwie noch, sag ich mal, hypothetische Vorstellungen haben von Maßnahmen, dann ist es ganz schwer, da umzusetzen. Also deshalb musste man schon einen Balance finden zwischen was können wir, was können wir nicht. Also an sich waren viele vernünftige Änderungen und ja, sind auch.
Ich bin nicht ganz sicher, wie es genau. Ich glaube, da war eine Änderung, die würde ich jetzt kurz aufgreifen, weil es interessant ist, gerade mit der Verknüpfung Corona. Da ging es um die Belüftung von Schulen, was einerseits energetisch, also ich stecke jetzt nicht so ganz drin, ein Kollege von der Scientist, der arbeitet mit sowas, könnte jetzt mehr dazu sagen, aber im Grundprinzip ging es irgendwie darum, dass die Schulbelüftungen umgestellt werden sollten, dass die sowohl effektiver sind, also auch energieeffizienter sind, aber jetzt auch Stichwort Corona, gerade jetzt auf den Herbst hin, besser zirkulieren, bessere Luftzirkulation haben und so weiter. Das war, glaube ich, irgendwie ein Antrag. Wissen Sie da was von? Oder?
Ich weiß da was davon. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das durchgegangen ist.
Ich glaube nämlich nicht.
Durchgegangen. Ja. Ist nicht durchgegangen, glaube ich. Naja, Sie müssen ja insgesamt denken. Also das heißt, das ist ja auch nicht sofort Maßnahmen. Also Lüftung ist ja das A und O, sagt man jetzt, machen Sie Fenster auf und lüften Sie. Und wenn Sie technisch was machen müssen, das können Sie nicht sofort was machen.
Na gut, aber es ist natürlich ein bisschen Zeitdruck, wenn man jetzt Klima und Corona verknüpft, weil machen Sie jetzt mal in 3 Monaten das Fenster auf in der ersten Klasse.
Gut, wird ganz schön kalt. Naja gut, ich meine, das ist schon, das ist meine Kollegin hier im Haus, im Gang. Ich bin immer meistens früh da, vor 8 schon, ist das Fenster oder die Fenster sind schon eine Stunde offen.
Okay.
So, das heißt, wenn man haben so reichlich frische Luft den ganzen Tag.
Aber jetzt auch bei minus 3 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit? Ja. Kann man aber Schulkinder nicht antun.
Nein, das kann man nicht machen. Also, aber mit der Lüftung ist ja auch ein bisschen, ich bin mir da nicht sicher. Also vielleicht können ja die Wissenschaftler was sagen. Ja, wie ist das mit Keimbelastung und auch Zirkulation von Luft und Wirbeln? Also ich weiß es nicht. Wir müssen ja auch mit Filtern arbeiten, keine Ahnung. Also genau, ich kann da nicht.
Also in dem Punkt ging es darum, dass genau eben diese doppelten Sachen abgefangen werden, weniger Energieaufwand.
Ich weiß aber nicht, inwieweit zum Beispiel dieser Antrag ausgereift war. Also auf Hintergrund der Wissenschaft ist ja auch gefragt teilweise. Ja. Und es kann auch so eine Lüftung tatsächlich auch ein Problem werden.
Wenn es schlecht gemacht ist, keine Frage.
Das heißt, wir haben alle Keime in dem Raum und da geht nichts raus. Ja, ich kann mich nur erinnern, in einer Schule tatsächlich, dass viele Allergiker wurden.
Genau, das ist ja alles, also so,
also gesagt, das ist,
müsste nochmal nachfragen, aber ich meine, dass er, also er ist ein Fachmann für diese Sachen und meint, dass er genau diese Probleme kennt. Schlechte Lüftungsanlagen, die genau diese Probleme verursachen und es gibt halt Konzepte, die energieeffizienter sind und die Luft wirklich reinigen und eben keine Verwirbelungen erzeugen.
Also ich habe statistisch jetzt nicht wirklich parat, wie viele Schulen so mit sowas ausgestattet sind.
Noch keine, glaube ich.
Und wenn die alle ausstatten möchten, dann ist schon wieder eine andere Infrastruktur, denke ich mal, und Baumaßnahmen, schätze ich mal auch, und finanzielle Belastung, weiß ich nicht, wie hoch das ist. Ist ja jedenfalls nicht so. Wir können nicht mit kleinen Beträgen da was machen, schätze ich mal.
Ja, ja, gut, klar. Naja, ich finde es auch zu weit. Also ich wollte es mal kurz nachfragen, weil es irgendwie von mit der Corona-Brücke gepasst hat. Wäre dann vielleicht eh grundsätzlich gar nichts für Sofortmaßnahmen, sondern eher für ein Maßnahmenprogramm.
Maßnahmenprogramm, aber muss tatsächlich auch untersucht werden, inwieweit auch so auch Lüftungsanlagen mit Keimfiltration von innen nach außen oder von außen nach innen. Ich habe keine Vorstellung, sagen wir mal so.
Naja, dazu hatten wir dann die Experten. Ich würde es mal so auf den 15. schielen, da hat sich dann das Sofortmaßnahmenprogramm ja ein bisschen verändert gehabt. Es wurden ja dann neue Vorschläge und so weiter zur Abstimmung. Und wie sind denn die Änderungen? Also wie hat das Programm in Ihren Augen eher verloren? Also ist es eher schlechter geworden oder schleppender, schwieriger, wie auch immer? Oder ist es besser geworden? Also hat diese Woche vom 9. bis zum 15.
Sagen wir mal, für die Leute, die nicht die Zeit hatten, zumindest reinzuschauen, also in den Vorlagen, hatten Zeit, was zu sehen. Ob das vernünftig und nicht vernünftig ist, brauchen sie zumindest Zeit. Einen Tag vor Beschluss. Dann haben sie die Vorlagen, da funktioniert es nicht. Also insofern, man kann nicht so pauschal sagen, es ist vernünftig und nicht vernünftig, aber es waren schon auch in den Ausschüssen Diskussionen, die tatsächlich dazu geführt haben, auch zurück in die Fraktion, auf bestimmte Änderungsanträge wurden zurückgenommen, oder neu ergänzt oder gestrichen oder was auch immer. Es waren zum Beispiel Sachen wie Photovoltaikanlagen auf Dächer von Stadtgebäuden oder Verwaltungsgebäuden und so weiter. Ich meine, das kann die Stadt nicht finanziell stemmen. Also zumindest ich nicht sofort zu machen. So, und das sind Dinge, die, nicht schnell gehen. Wenn sie nicht sehen, wenn die Stadt sagt, oder beziehungsweise auch die Unternehmen auf der Stadt Leipzig sagen, wir können nur 25% erst einmal bis dahin machen. Sagen sie, aber es muss 80%. Also ich kann das nicht beurteilen, ob das macht. Es macht keinen Sinn, das zu diskutieren. Also finanziell ist nicht machbar, personell auch nicht. Und deshalb mussten bestimmte Änderungsanträge
aus Ihrer Sicht
ein bisschen quasi verloren gehen.
Mehr Rationalismus eingeflossen da.
Richtig.
Okay, grundsätzlich sind Sie aber dann jetzt auch zufrieden mit dem, was als Ergebnis jetzt
auf dem Tisch steht. Ja, ich bin zufrieden. Muss man nur schauen, inwieweit wir die Stadtverwaltung tatsächlich in der Arbeit einbinden. Also soll ja innerbetrieblich bzw. strukturell zwischen Ämtern interdisziplinär gearbeitet werden. Und dann wünsche ich mir, dass die Stadt so tatsächlich wie jetzt dieses Sofortmaßnahmenprogramm erstellt hat, auch die Zusammenarbeit gut funktioniert. Ich bin optimistisch, dass das so geht. Ja, bin zufrieden.
Gibt es Parteien, also jetzt abgesehen von der SPD oder auch meinetwegen Einzelakteure, wo Sie jetzt sich besonders über was freuen, was von da kam, oder vielleicht auch andersrum besonders drüber ärgern, weil es irgendwie sehr sinnlos war?
Naja, also es gibt schon, ja, so Umweltpolitiker, sie meinen, wissen besser, und manchmal habe ich ein bisschen Verständnisproblem als Wissenschaftler, auch ein bisschen mein Pragmatismus ist so, als zum Beispiel auch auf Photovoltaikanlagen, auf Dächer der Stadtverwaltung, was weiß ich, so und so mit Energieeffizienz und so viel Prozent. Ich würde mir nicht zutrauen, das so zu machen. Man kann versuchen zu sagen, aber ich kann mit Gewissheit nicht sagen, dass die Stadt kann das stemmen oder nicht stemmen. Das ist zum Beispiel, was ich nicht verstehe von vielen.
Gut, aber da gibt es ja dann die Finanzfachleute, die können ja dann ganz schnell sagen, das geht. Oder man fragt einfach die Verwaltung an und die Verwaltung sagt ja, ja, geht oder geht nicht.
Ja,
aber das ist ja eine schnelle Aussage da letztlich.
Das gibt es
auch. Ja, aber dass sie jetzt natürlich. Aber dass sie jetzt irgendwie sagen, okay, hier die Partei hat sich jetzt besonders positiv oder negativ noch herausgehoben.
Würde ich nicht sagen, haben sich alle bemüht, denke ich mal.
Und also auch durch die Fraktion.
Es muss ja nicht heißen, dass Änderungsanträge tatsächlich auch Sinn bringen. Mhm. Teilweise ist ja nur Selbstbeschäftigung, habe ich das Gefühl, und auch überbieten Änderungsanträge über Änderungsanträge. Am Ende steht hier auch, also so stelle ich mir manchmal vor, und da ist es nicht ganz sinnvoll aus meiner Sicht, ist meine persönliche Sicht, weil man hat ja auch tatsächlich als normaler Mensch, der normalen Job und Beruf nachkommt, das noch 87 Stunden und das dreimal die im Monat noch sitzen müssen, da macht keinen Sinn teilweise, also insofern. Ich würde mir wünschen, dass man sich tatsächlich auf bestimmte Dinge konzentriert und das mal zu gegebener Zeit auch Änderungsanträge oder Anträge stellt, dass man auch vernünftig auch diskutieren kann darüber, und gegebenenfalls muss man sagen, okay, in den Ausschüssen ist so beschlossen, damit ist Ende. Also so manchmal ist ellenlange Diskussion, das bringt keinem was weiter.
Sie würden eher sagen, also gerade aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler auch, bitte ein bisschen mehr Sacharbeit
Richtig.
Und weniger irgendwie politische Fähnchen irgendwo reinstecken.
Richtig, so das ist mein Thema.
Naja gut, ich sag mal, willkommen in der Politik. Ne? Das wird sich wahrscheinlich immer wieder ergeben. Was hat denn jetzt die SPD so summa summarum zu dem Sofortmaßnahmenprogramm beigetragen?
Also wir wollen, dass mindestens die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch, ja, sagen wir mal so, im Bereich Mobilität auch subventioniert was bekommen können, damit sie natürlich umweltgerecht, also die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, also Busse und Bahnen, und das ist eigentlich unser einziger, sagen wir mal, Antrag gewesen, also in dem Fall. Und insofern, wir waren insgesamt mit der Vorstellung des Sofortmaßnahmenprogramms zufrieden, und da hätten wir auch nicht unbedingt drüber oder drunter was schreiben brauchen.
Okay, also jetzt auch nicht diesen Impuls gehabt, jetzt muss die SPD dann noch ihren Stempel drauf machen, sondern wenn es passt, passt es.
Ja.
Das zum Sofortmaßnahmenprogramm wäre es das von meiner Seite jetzt quasi schon. Ich würde nochmal den Anfang aufgreifen. Also ich finde es ganz interessant, wie Sie das beschrieben haben mit dem Notstand. Und jetzt mal so ganz einfach gefragt, ist das, was jetzt mal gar nicht auf Leipzig bezogen, man kann es ja nicht trennen. Also man kann ja nicht sagen, okay, hier in Leipzig ist es jetzt gerade noch nicht so schlimm, in Sibirien brennen die Wälder, ist schlimm. Es ist ja ein Klima, es geht ja um das eine Klima und wie ein ganzes Puzzlebild, und jeder hat so sein Puzzleteil. Würden Sie sagen, dass das, was gerade, wo gerade unser Weltklima steht, dass wir da schon an einem Notstand angelangt sind?
Ich würde nicht sagen, also als
okay. Also das heißt, man müsste jetzt noch nicht schnell reagieren.
Man müsste was machen, aber man müsse nicht das Genick brechen, jetzt irgendwie was machen zu müssen, also aus meiner Sicht. Man muss sukzessiv was machen, wenn sie was verändern wollen. Ja. Ich meine, diese Entwicklung, was wir jetzt gerade stehen, hat ja auch Jahre, hunderte von Jahren gedauert. Wenn sie zurück wollen, dann brauchen sie auch die Zeit.
Naja, gut, das stimmt. Das
ist meiner Meinung
nach. Also jetzt ein einfaches Beispiel, wenn eine Vase runterfällt, geht es schnell. Zurück zur ganzen Vase dauert ein bisschen länger. Also das kann man nicht mal eins zu eins in die Richtung machen. Jetzt ein Beispiel, wenn Sie gerade sagen, es war ein langer Weg hierhin. Der Weg, diese Kipppunkte sind Ihr Begriff.
Ja.
Und einer Kipppunkt, sehr entscheidender davon, ist der Amazonas-Regenwald. Und wenn das so weitergeht mit der Abholzung, sagt Wissenschaftler, Fachleute,
ja,
dann kippt der in 1 bis 2 Jahren.
Ja.
Also auf eine globale Geschichte gesehen, würde ich jetzt schon sagen, also ich finde diesen Vergleich ja ziemlich gut mit der Medizin,
ja.
Würde ich ja schon sagen, okay, der Patient blutet gerade ganz schrecklich, man muss jetzt wirklich was tun, also doch einen Notstand letztlich.
Ja. Gut, ich meine, wenn Sie auf einzelne Punkte jetzt wie Amazonas betrachten, natürlich dort würde ich sagen, dass Abholzen, ich habe es auch gesehen, ob das so stimmt, ich weiß nicht, also ich habe es nur von Medien persönlich nicht gesehen, dass die Abholzung finde ich schrecklich tatsächlich und um daraus landwirtschaftlich vielleicht zu gewinnen.
Weil das Schlimme ist ja, also man hat immer, so Medien sagen immer so, oh Gott, die armen Tiere dort und die armen Pflanzen, ich meine, haben sie auch recht, aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Also ich hatte auch Wissenschaftsinterviews schon und so weiter zu diesem Thema und es geht konkret darum, der Regenwald ist ja ein selbsterhaltendes System.
Richtig.
Und in 1 bis 2 Jahren, wenn weiter so abgeholzt wird, müssen wir nichts mehr machen. Dann bricht das System von selbst zusammen. Also das wir haben es quasi am Kollabieren.
Ja.
Und wenn der Amazonas-Regenwald kollabiert, dann kriegen wir auch wahrscheinlich die 2 Grad nicht mehr eingehalten. Also
das ist richtig.
Quasi, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, okay, der Arm ist offen und wenn wir jetzt nicht sofort handeln, dann strömt hier zu viel Blut aus.
Ja.
Und dann kollabiert das System eben.
Na, ich habe nur ein bisschen tatsächlich gewisses, nicht Problem. Also, dass man was tun muss, das ist, glaube ich, jedem klar.
Mhm.
Und bestimmte Maßnahmen oder viele Maßnahmen gemacht werden müssen, das ist auch jedem klar. Und da ist auch offensichtlich, dass man machen muss. Plus, was ist sofort, was ist Not, was ist Notstand? Ich habe so ein Beispiel, ich komme ursprünglich aus Äthiopien, habe in Leipzig studiert und bin dann bis zum Professor jetzt einmal geschafft. Und wenn ich zu meinem Dorf zurückkehre und sage, okay, jetzt dürfte er jetzt nicht mehr Holz brennen, weil das ist so weit. Das ist zwischen Tod und Leben.
Ja, natürlich.
Das ist
ja genau bei einem großen Problem.
Das ist ein Problem.
Ja,
der eine will was zu essen haben, das ist ja immer, ist so normales Geschehen. Und der andere ist so.
Nur würde ich jetzt tatsächlich behaupten, dass also auch Äthiopien als Ganzes nicht so viel CO2 ausstößt wie Deutschland zum Beispiel.
Ich denke nicht. Also
unsere Autos auf der Straße, die Industrie, wir haben...
Wo ich herkomme, da gibt es keine Straße.
No.
Also bis zu bestimmter Punkt komme ich an und dann laufe ich zu meinen Eltern.
Mehr Gemütlichkeit.
Deshalb bin ich ja auch nicht in der Hauptstadt oft, sondern so dem Dorf.
Genau, was Sie da ansprechen, also wenn es jetzt, also ganz einfaches Ding, wir hatten es ja heute vorhin schon mit der Plastikwasserflasche, bevor ich verdurste, trinke ich auch Wasser von Nestle.
Ja.
So, aber wenn ich jetzt mir Deutschland anschaue, was ein viel größerer Emittent von CO2 ist, wenn wir hier jetzt, also radikal gesprochen wohlgemerkt, die Wirtschaft auf ein Niveau von 1960 zurückfahren, keiner wird verhungern, keiner wird frieren. Mit
Sicherheit nicht.
Und da wir diese Probleme nicht haben, kann man natürlich anders handeln. Also wir haben dann eben das Problem mit dem sofort oder nicht. Machen wir sowas? Also wären Sie oder wäre die SPD an sich grundsätzlich an dem Punkt zu sagen, okay, wir müssen sofort ein bisschen radikaler denken, als nur zu sagen, naja, ein paar Ladesäulen für E-Autos in Deutschland.
Nein, okay. Da muss man schon radikaler doch handeln. Also ich meine, wenn wir was einführen möchten, muss man schon auch für die Gesellschaft was tun. Und es ist ja auch wichtig aus meiner Sicht, dass man auch den Leuten erklärt und sagt, also wie das funktionieren soll. Und ich habe manchmal auch, wenn ich lese, dass teilweise es ist nicht geklärt, oder es ist nicht erklärt. Muss man den Leuten erklären und dann sukzessiv tatsächlich sofort oder auch gleich auch Maßnahmen auch eingreifen. Ne?
Genau, das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt, also das mit dem Erklären, man muss ja die Leute mitnehmen, es bringt nichts irgendwie, dass ich Regelungen, Verbote und sonst was zu machen und dann guckt mal, dann haben wir irgendwann eine Revolution.
Also zum Beispiel auch Nachhaltigkeit, vielleicht nicht essen und nicht essen. Das mit der Umwelt oder nicht Umwelt, ich weiß nicht, ob, wie viele von uns dann das assoziieren, das ist klar, ja. Aber wir sind nun mal keine Omnivoren, also wir können Fleisch essen, wir können Pflanzen essen oder so.
Fisch noch dazwischen.
Ich noch dazwischen. Klar, ein gewisses Maß an bestimmten Dingen tut es, glaube ich, auch der Gesellschaft gut.
Also insofern. Sehen Sie da die Politik in der Möglichkeit, auch dieses Maßhalten, was ja auch wirklich fehlt in der Welt gerade, auch zu vermitteln den Leuten, positiv zu vermitteln? Also wenn man ja immer hört, diese Angst, oh, was wegnehmen, aber letztlich, ich ganz persönlich habe dieses Jahr den Vorteil, dass ich ganz viel Zeit habe und zum Beispiel sehr viel in der Dresdner Heide spazieren gehe und da wird mir nichts weggenommen, weil ich jetzt nicht nach Mallorca in Urlaub fliege zum Beispiel, sondern eben sehr CO2-arm trotzdem mich bewegen kann. Genau. Und das ist ja so ein Knackpunkt oftmals, dass die Leute Angst haben, oh, ich kriege was weggenommen. Aber auf der anderen Seite, man gewinnt ja auch eine Qualität, wenn man zum Beispiel entschleunigt.
Gut, ich meine, das ist, kann man viel diskutieren darüber, glaube ich. Also ich habe es auch genossen, sagen wir mal, die 2 Monate, wo ich mit meinen Kindern zu Hause Hausarbeit und meine Arbeit gemacht habe und auch durchgeführt habe, war für mich auch, kam ich auch tatsächlich zurück zur Ruhe und das tat mir auch ganz gut. Ich hatte auch nicht unbedingt das Bedürfnis, irgendwo hin zu fahren, ja. Und ich glaube, dass vielen derzeit auch nicht anders geht.
Ja, aber ist die Politik in der Lage, das auch zu vermitteln? Weil ich sehe das in der Politik eigentlich gar nicht. Man hört immer nur, oh, unsere schwarze Null und unsere Arbeitsplätze und hulala. Aber irgendwie, dass die Politik auch mal solche Aussagen macht, wäre das nicht auch mal eine Möglichkeit, Leute anders zu erreichen?
Naja, ich weiß nicht, ob das, ich meine, das ist ja eine, sagen wir mal, eine Zeit, wo gezwungenermaßen, dass wir machen müssen, ja. Und das, ich weiß nicht, ob sie dauerhaft das durchhalten
würde. Naja, das ist ganz einfach, wenn ich 3 SUVs brauche.
Können sie nicht 2 Jahre entschleunigen, dann sind sie pleite.
Ja klar, aber wenn ich 3 SUVs in meinem Carport brauche, dann muss ich auch mehr arbeiten, als wenn ich sage, auch meine Güte, mir reicht ein gutes Fahrrad und dann miete ich mir halt mein Auto, wenn ich was transportieren muss. Da kann man wirklich Arbeitsstunden abziehen.
Nein, das ist gut, dieses Verhältnis ist ganz schwer zu vermitteln, glaube ich. Es gibt ja schnelle Autos oder nicht schnelle Autos, es gibt kleine Autos, große Autos, wer braucht das nicht. Das ist, ja, ich weiß nicht, das muss, glaube ich, jeder, man kann in der Politik wirken, aber es ist eher eigene Sache.
Okay, also Politik als Bildungsorgan sehen Sie jetzt nicht?
Doch schon, aber das ist, können Sie, denke ich, nicht jetzt vermitteln, dass die Leute das tun müssen, was welche Autos sie fahren müssen oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, es würde mir schwerfallen, das zu tun.
Okay. Ja, aber...
Ich bin Läufer selbst, ja. Ich meine, wenn ich meine Kinder sage, lassen wir uns zusammenlaufen, dann wollen sie nicht, ja.
Ja, okay, gut. Liegt manchmal in der Natur der Sache.
Also ich kann es machen, Sie müssen es nicht machen. Also
naja, ich meine vielleicht einfach, dass man sich als Politiker mal hinstellt und seine eigenen Erfahrungen erzählt.
Aber ich sage denen, dass es gesund ist und dass es toll ist, wenn man das tut. Ja. Und das ist, was ich auch so in der Form wirken kann, also grundsätzlich.
Ja, alles klar. Ja, wenn Sie noch mal irgendwas sagen, das wäre noch ein wichtiger Aspekt auch zum Sofortmaßnahmenprogramm, kann man da jetzt gerne noch was einbauen, ansonsten
ich bin da okay, zufrieden.
Aber danke Ihnen fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Und